Dieser Podcast wird unterstützt von Burgenland Tourismus. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Transgender, Gehirnwäsche, politisierende Lehrer und mutmaßlicher Wahlbetrug. Wenn man sich das politische Programm der Freiheitlichen Partei Österreichs durchliest, dann wird man mit einigen harten Aussagen konfrontiert. Und noch schärfere Töne findet man in der Migrationspolitik. Für geflüchtete Menschen will Kanzlerkandidat Herbert Kickl etwa die medizinische Versorgung zusammenstreichen. Und um die Asylzahlen auf null zu reduzieren, stellt man sogar die Menschenrechte in Frage.
Kickl ist ja schon als Innenminister mit dem Satz aufgefallen, dass das Recht der Politik zu folgen hat und nicht die Politik dem Recht. Die FPÖ ist offen Richtung rechtsextremer Rand und dieser Rand ist offen für ganz radikale Elemente.
In Thema des Tages analysieren wir in den Wochen vor der Nationalratswahl die Programme der Parteien. Heute sprechen wir über die FPÖ und über die Frage, wie radikal sie Österreich umbauen will. Fabian Schmid, du bist leitender Redakteur investigativ hier beim Standard. Wir haben in der vergangenen Woche im Podcast schon das Wahlprogramm der ÖVP, der Kanzlerpartei, analysiert. Und jetzt ist die Umfragenkaiserin, die FPÖ, dran. Über deren Programm hast du in einem Standard-Kommentar geschrieben, dass es voll wäre von gefährlichen Ideen. Du sprichst da von Hass und von Verschwörungstheorien in diesem Programm. Was meinst du damit? Wie kommst du auf diese Kommentarthese?
Naja, sie war so gemeint, wie sie geschrieben war. Wenn man sich dieses Programm durchliest im Detail, stößt man wirklich alle paar Seiten auf etwas Haarsträubendes, das die FPÖ dann doch stark unterscheidet von allen anderen größeren Parteien, die zur Wahl antreten. Also es ist etwas Außergewöhnliches in diesem Wahlprogramm und es sind bemerkenswerte Ideen, die sich da drin finden.
Schauen wir uns die bemerkenswerten Ideen im Detail an und am interessantesten wohl auch das größte Thema der vergangenen Monate, die Migration. Wenn ich das jetzt so herunterbrechen muss, dann will die FPÖ die Migration massiv reduzieren, spricht da von einer Festung Österreich, in die keine geflüchteten AsylwerberInnen oder MigrantInnen mehr reinkommen dürfen. Wie hat sie denn konkret vor, das zu erreichen?
Ja, und das ist schon etwas, was nicht nur jetzt vom inhaltlichen, dem Migrationsthema her bemerkenswert ist, sondern auch von der Art und Weise, wie es die FPÖ vorschlägt. Das ist nämlich, dass sie ein Notgesetz erlassen wollen, das die Migration auf null bringt und dann quasi erst wieder langsam qualifizierte Zuwanderung ermöglichen. Aber man spricht hier klar eben von einem Notgesetz, das, und so ist es zwischen den Zeilen zu lesen, quasi verfassungsrechtliche Bedenken und anderes einfach vom Tisch wischen würde. Und man beginnt eben da schon in diesem Stadium mit Noterlässen, Notgesetzen zu argumentieren. Prinzipiell ist das Programm natürlich von einer Ausländerfeindlichkeit geprägt, in dem Sinne, dass Sozialleistungen massiv eingeschränkt werden sollen für Migranten, dass man permanent von Remigration spricht, dass man einen Remigrationskommissar will in der EU. Also man hat die ganze Palette an Dingen, um gegen Migration vorzugehen, um dabei aber auch womöglich Menschenrechte und Grundrechte zu brechen.
Das klingt vor allem auch danach, dass das Leben von Menschen, die bereits in Österreich sind, möglichst kompliziert gemacht werden soll. Aber wie ist das mit den Noterlässen gemeint? Also was bedeutet das konkret, dass man einfach wirklich keine Menschen mehr reinlässt über die Grenze, obwohl die Menschenrechtskonvention das eigentlich zumindest so weit vorschreiben würde, dass man sich den Fall anschauen müsste oder wie?
Ja, also es ist ja eine Idee, die immer weiter auch in die politische Mitte vordringt. Also zum Beispiel, dass man Asylanträge an der Grenze behandelt, dass man Asylzentren außerhalb von EU-Gebiet aufbaut. Also dass es gar nicht so weit kommt, dass ein Flüchtling Österreich erreicht. Das ist so die Grundidee, die da vorherrscht.
Mhm. Und da ist man auf einer Linie mit anderen Parteien, sagst du?
Naja, also wir sehen schon, dass Migration ein sehr großes Thema ist und diese Idee von Zurückweisungen an der Grenze zum Beispiel ist auch eine, die in der deutschen politischen Debatte und auch in CDU-CSU-Kreisen durchaus propagiert wird, dass man also Flüchtlinge nicht direkt ins Land lässt, sondern sie an der Grenze in einem Lager quasi mit sehr schnellen Entscheidungen über Asyl belässt. das ist eine Idee, die es gibt. Auch die Obergrenze, das ist auch etwas, das wir zum Beispiel von der ÖVP schon vor einigen Jahren gehört haben. Was halt bei der FPÖ heraussticht, ist, dass es darüber hinausgeht und dass es wirklich auch quasi ohne Rücksicht auf Bedürfnisse, auf Menschenrechte teilweise formuliert wird. Also es steht zum Beispiel im Wahlprogramm drinnen, dass Asylwerber nur elementare medizinische Versorgung erhalten dürfen. Also nur wirklich die Grundversorgung medizinischer Vorfälle, aber keine Pflege und keine Behandlung von Krankheiten. Und das finde ich ist schon sehr bemerkenswert. Also meine Auffassung auch vom Hippokratischen Eid wäre, wenn jemand hier ist und wenn jemand in ein Krankenhaus geht und der oder die zum Beispiel Krebs hat, dann muss die Person behandelt werden nach den besten Möglichkeiten, die wir haben.
Da gibt es auch ein gutes Beispiel, weil Herbert Kickl ja immer wieder die schwarz-blaue Landesregierung in Niederösterreich als Vergleich nennt, wie er sich seine Regierungszeit vorstellen würde. Und dort ist mir vor kurzem im Kopf geblieben, hat es Verschärfungen gegeben bei den Leistungen, die an AsylwerberInnen ausgezahlt werden. Da gibt es sogenannte Bezahlkarten sowieso schon, damit man kein Bargeld auszahlt, damit das nicht möglicherweise ins Ausland geschickt werden kann. Und jetzt gibt es aber auch noch eine Regelung, dass dieses Geld teilweise tageweise ausgezahlt werden soll. Das heißt, man bekommt Hausnummer 5 € pro Tag, um sich was zu essen zu kaufen. Man hat dann aber zum Anfang dieser Auszahlung auch nur diese 5 €. Das heißt, man kann jetzt zum Beispiel keinen Wocheneinkauf machen. KritikerInnen bezeichnen das als reine Schikane, die in der Form kaum argumentiert werden kann. Und das wäre dann Kickls Vorstellung von Asyl für ganz Österreich. Oder wie?
Ja, also es geht in diese Richtung der Sachleistungen, absolut. Es ist eigentlich dann auch eine Entmündigung von eben mündigen Personen, die hierher kommen, die schon großteils auch aus Krieg und Leid geflohen sind und die dann eben nicht autonom über das wenige Geld, das sie bekommen, entscheiden dürfen.
Jetzt hast du schon kurz angesprochen und man hat das auch gehört in einer TV-Debatte von Herbert Kickl vergangene Woche. Da ist er von der ORF-Moderatorin gefragt worden, ob seine Migrationspläne nicht gegen geltende Gesetze und auch gegen die Menschenrechte verstoßen würden.
Dass diese ganze Asylproblematik hier mit der Menschenrechtskonvention vermanscht wird, das hat einen einzigen Grund. Eine überbordende und anmaßende Gerichtsbarkeit auf europäischer Ebene.
Aber Sie wissen, dass Österreich genauso wie die Genfer Flüchtlingskonvention
nicht mehr, wo nicht mehr der Souverän, so wie es in unserer Verfassung steht, das Recht macht.
Er hat dann nicht so wirklich auf diese konkrete Frage geantwortet. Ist ihm das also mehr oder weniger egal?
Ja, also da muss man ein bisschen tiefer auch in das Politikverständnis von Herbert Kickl und seiner FPÖ gehen. Und das ist das, was es meiner Meinung nach auch so gefährlich macht. Also Kickl ist ja schon als Innenminister mit dem Satz aufgefallen, dass das Recht der Politik zu folgen hat und nicht die Politik dem Recht. Und wenn wir in dieses Programm hineinschauen, gleich am Anfang ist da die Rede, direkte Demokratie soll ausgebaut werden, wenn 4% der Wahlberechtigten ein Anliegen haben und eben genügend Unterschriften gesammelt werden, dann soll es automatisch zu einer bindenden Volksabstimmung kommen. Und Kickl selber hat ja gesagt, das könnte auch die Todesstrafe zum Beispiel mit einbeziehen. Und da sieht man eben diese Gefährlichkeit, dass eigentlich die etablierten demokratischen Parteien wissen, dass es diese Grundgesetze gibt, das Grundgesetz, die Menschenrechte, dieses System, das vor Jahrzehnten erschaffen wurde, um Gräueltaten zu verhindern, um einen einigermaßen humanitären Umgang mit allen Menschen zu gewährleisten. Und die FPÖ sagt quasi, naja, wenn eine Mehrheit das nicht will, dann muss man das ändern. Und das ist natürlich schon ein Tabubruch. Auch da haben wir das in leisen Ansätzen bei konservativen Parteien vernommen, was Migration betrifft, also ob das Grundrecht auf Asyl zum Beispiel, dass das aufgeweicht werden soll. Aber die FPÖ sagt in ihrer Logik eben ganz klar, was die Mehrheit will, das soll umgesetzt werden. Und das ist schon sehr gefährlich, weil es zeichnet ja gerade unser entwickeltes demokratisches System aus, dass eine Mehrheit nicht über eine Minderheit bestimmen kann und dass selbst wenn 90% der Menschen für eine bestimmte Regelung wären, wenn diese gegen Grundgesetze und Menschenrechte verstößt, dann wird sie nicht umgesetzt. Und genau das akzeptiert die FPÖ nicht.
Wie im Urlaub leben. Burgenland eben. Das Burgenland ist ein Land im Aufschwung. Der florierende Tourismus ist hier mittlerweile eine wichtige wirtschaftliche Säule und zum Urlauben genauso attraktiv wie zum Arbeiten. Komm und mach dein Glück im Burgenland.
Lässig leben. Burgenland eben.
Fabian, wenn wir jetzt ganz konkret auf die Entwicklungen der letzten Zeit schauen, dann sind die Zahlen von Menschen, die in Österreich um Asyl ansuchen, verhältnismäßig nicht so extrem groß, wenn ich da jetzt den Überblick richtig habe. Auf der anderen Seite ist aber ein Thema oder mehrere Themen, die Menschen sehr beschäftigen, Straßenkriminalität und vor allem auch die Terroranschläge der letzten Wochen, die wir in verschiedenen Ländern gesehen haben. Würde denn so ein Einreisestopp wirklich etwas daran ändern, dass sich die Menschen in Österreich aktuell anscheinend teilweise radikalisieren? Also würde das an diesen Problemen irgendwas verbessern?
Also das wäre meiner Meinung nach reine Symbolpolitik, weil auch im Unterschied zu Deutschland, zum Beispiel zu Solingen, das war ja ein Asylwerber, der mutmaßlich diesen Terroranschlag ausgeführt hat, waren es in Österreich österreichische Staatsbürger, also Männer, die in Österreich geboren worden sind oder in sehr jungen Jahren hierher gekommen sind. Das ist das Gros der Verdächtigen hier. Also es sind keine syrischen Flüchtlinge, es sind keine afghanischen Flüchtlinge, sondern es sind Leute, die hier aufgewachsen sind. Und auch beim Bandenkrieg sieht man, das ist quasi die nächste Generation. Ich meine, es sind teilweise auch syrische Flüchtlinge, aber vor allem sind es auch Tschetschenen, sind auch Menschen mit türkischem Migrationshintergrund. Also all das wäre da jetzt nicht so einfach lösbar, dass man jetzt besser kontrolliert, wer ins Land kommt, geschenkt. Also ich glaube, das ist eine okaye Forderung, aber ändern würde das nichts, weil das sind eben Leute, die schon hier sind. Und das ist ja auch das, was zwischen den Zeilen die FPÖ und ihr Umfeld immer wieder durchdringen lässt. Also sie lassen offen, wie weit dieser Begriff tatsächlich für sie geht und wer wirklich Migrant ist, wie lange sich das hält. Und gerade wenn wir dann etwas ins radikalere Umfeld der FPÖ sehen, dann wird schon klar, dass da auch Menschen mit gemeint sind als Migranten, die eigentlich in Österreich geboren sind.
Also da sprechen wir jetzt von dem Thema Remigration, was auch in Deutschland besprochen worden ist, wo dann quasi jeder Mensch, der irgendwie ausländische Wurzeln hat, da mitgezählt wird und nicht mehr in einem Land leben können, dürfen soll.
Ja, aber dann wären wir eigentlich direkt im Faschismus mit Herkunftsnachweisen und der Frage, ab wann ist man ein echter Österreicher, was ein bisschen lächerlich ist, gerade angesichts der Geschichte unseres Landes und der Bundeshauptstadt Wien, wo ja Multikulti schon im 19. Jahrhundert der Fall war mit den Ziegelfabriken und den tschechischen Migranten und so weiter und so fort. Und das ist natürlich man sendet bestimmte Signale aus. Also man hat schon auch gesehen, zum Beispiel letzte Woche, als sich in München dieser Attentatsversuch ereignet hat, dass dann in FPÖ-nahen Umfeld sofort betont wurde, naja, also Österreicher, das war jemand mit bosnischem Hintergrund. Also da kann man nicht nur von einem Österreicher, der die Tat ausgeführt hat, sprechen.
Dieses Thema Remigration, das hat ja diese rechte Gruppierung, die Identitären, in die Öffentlichkeit gebracht. Und da hat es vor kurzem auch Recherchen gegeben, dass auch in Österreich sowas wie Feiern stattfinden sollen, wo Identitäre dabei waren, wo AfD-PolitikerInnen dabei waren, die auch über hypothetischen Völkermord an bestimmten Bevölkerungsgruppen gesprochen haben. Anders kann man es nicht beschreiben. Hat sich denn Herbert Kickl davon irgendwie abgegrenzt?
Ja, also Generalsekretär Christian Hafenecker hat zwei Sachen gemacht. Das ist auch eine typische FPÖ-Strategie. Also einerseits hat er gesagt, die Worte dieser Frau, die da gefilmt wurde von RTL in dieser Undercover-Recherche am Identitären Fest, sind natürlich aufs Schärfste zu verurteilen, werden in keiner Weise geteilt, sind ekelhaft und so weiter und so fort. Und gleichzeitig hat er aber ein bisschen insinuiert, dass das so jemand wäre, der sich eingeschlichen hat, jemand, der vielleicht unter falscher Flagge unterwegs ist, also so ein bisschen Zweifel an der Recherche aufgeworfen. Dabei ist es durchaus logisch, dass solche Äußerungen fallen in diesem Umfeld, weil die FPÖ ist offen Richtung rechtsextremer Rand und dieser Rand ist offen für ganz radikale Elemente und dadurch hat die FPÖ eben immer wieder so viele Probleme, was jetzt die zynisch als Einzelfälle bezeichneten Vorfälle betrifft.
Diese Radikalisierung, die wir schon angesprochen haben, die beginnt aktuell ja auch sehr oft schon in sehr jungem Alter. Wir haben da jetzt auch oft sehr junge Attentäter gesehen. Und das ist ein bisschen ein Themenbruch. Das eine hängt nicht direkt mit dem anderen zusammen, aber die FPÖ thematisiert auch immer wieder das Thema Bildung, spricht auch da über hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund und über mangelnde Deutschkenntnisse. Hat sie denn da bei diesem Bildungsthema auch Antworten, wie sie etwas verändern will?
Also es ist ein bisschen schwierig, darüber zu reden, weil eben wieder bestimmte Ideen so sehr ins Auge stechen, gerade beim Bildungsthema. Also zum Beispiel will die FPÖ eine Meldestelle einrichten, wo Schülerinnen und Schüler hingehen können und sich über ihre Lehrer beschweren können, wenn diese politisch nicht objektiv und neutral im Unterricht sich verhalten haben. Das heißt, es ist quasi eine, weiß ich nicht, Stasi-Meldestelle für Lehrer, die vielleicht etwas Linkes gesagt haben oder die vielleicht betont haben, dass Menschenrechte etwas Wichtiges sind, wenn man das jetzt auf die Palme treiben würde. Aber so etwas ist eben brandgefährlich, vor allem wenn wir dran denken, also wenn man Konflikte hat mit Lehrern, vielleicht einen Fünfer bekommen hat oder ermahnt wurde für etwas, wer weiß, ob man dann nicht sofort zu dieser Stelle geht und sich beschwert über die Lehrer. Also das ist für die Lehrer eine katastrophale Idee, meiner Meinung nach. Und dann setzt die FPÖ in ihrem Wahlprogramm dann auch noch so einen Fokus quasi auf die sogenannte Frühsexualisierung und will quasi den Sexualunterricht in der Schule wieder entideologisieren und das klassische Familienbild betonen und Kinder sollen nicht verwirrt werden mit Sexkoffern und so weiter und so fort. Also ja, das fällt einem dann irgendwie schwierig, den Rest ernsthaftig zu beurteilen, wenn solche Ausreißer schon das Bildungsthema eigentlich dominieren.
Das sind jetzt eher Aspekte, die ich unter Nischenthemen ablegen würde oder, wenn man es schärfer ausdrücken will, womöglich auch unter Verschwörungstheorien. Da ist ja auch die Rede in diesem Wahlprogramm, wenn man reinschaut, von Gender-Wahn und LGBTQI-Propaganda, die zu dieser Frühsexualisierung beitragen würde, ohne dass man das weiter erklärt. Übrigens auch ein interessanter Punkt, da ist auch die Rede von Wahlmanipulation, die durch Briefwahlen in migrantischen Communities, Zitat, passieren sollte, ohne dass das genauer begründet wird. Aber jetzt abgesehen von allen diesen Wortfetzen und Buzzwords, so ganz harte Bildungspolitik, dass man mehr Geld für Deutschunterricht, mehr Geld für Lehrpersonal oder Sozialarbeit in Schulen wollen würde, spricht man darüber gar nicht oder wie sieht das die FPÖ?
Also die FPÖ ist schon für eine Deutschpflicht in der Schule und will, dass Deutsch eben die Sprache ist, in der der Unterricht geführt wird. Es gibt ja auch andere Meinungen, die sagen, dass Muttersprache etwas ist, das man pflegen soll und sogar dahingehend, dass man das in der Schule auch noch weiter verbessern sollte, sich damit zu beschäftigen. Und gleichzeitig ist die FPÖ auch eine Partei, die eher auf Strafe setzt, statt auf jetzt Sozialarbeit und so weiter. Also die Ideen auch, dass Eltern bestraft werden, wenn die Schüler nicht zum Unterricht erscheinen oder nicht kooperieren, also in diese Richtung gehend.
Fabian, einen Themensprung habe ich noch, weil wir ja das gesamte FPÖ-Programm abdecken wollen oder zumindest einen großen Teil davon. Und da ist doch viel von Wirtschaftsthemen die Rede. Die FPÖ positioniert sich da oft als eine Partei, die quasi dafür sorgen will, dass der kleinen Frau, dem kleinen Mann mehr Geld im Taschenbuch bleibt. Also hat man da auch tatsächlich Lösungen gegen Inflation und Wirtschaftsflaute, die uns gerade plagen in Österreich?
Naja, es ist halt die Frage, also es gibt eine Kluft zwischen dem, wie sich die FPÖ darstellt nach außen und zwischen dem, was tatsächlich in ihrem Wirtschaftsprogramm ideologisch drinnen steckt. Also es ist im Vergleich zum Beispiel jetzt zur SPÖ, die SPÖ positioniert sich auch als die Partei für Arbeiterinnen und Arbeiter, für den kleinen Mann, wenn man das so sagen will, und hat in ihrem Programm aber tatsächlich sehr, sehr viele konkrete Ideen, um die Arbeitsrechte zu stärken drinnen. Also da muss man jetzt nicht dafür sein, aber was jetzt Überstunden betrifft oder unfaire Vertragspraktiken und so weiter und so fort. Und die FPÖ im Gegensatz dazu, wenn man das Programm liest, dann geht es da doch sehr um die Entfesselung der Wirtschaft, um quasi Steuerentlastungen, aber nicht so sehr jetzt wirklich auf die unteren Einkommensschichten, sondern da geht es schon auch um Reiche, um Superreiche und so weiter. Also wir sehen ja, angeblich wurde ja die erste Version des Wirtschaftsprogramms der FPÖ sogar von Kickl zurückbeordert, weil es zu neoliberal gewesen sein soll. Und wir sehen ja auf der Bundesliste auch, dass Barbara Kolm einen sehr guten Listenplatz hat, die ja nun wirklich extrem neoliberal ist, die in Interviews auch davon spricht oder in den Raum stellt, ob man da jetzt zum Beispiel das öffentliche Bildungssystem tatsächlich erhalten muss oder ob man das nicht rein privat machen könnte, vielleicht mit Vouchers, wie es in manchen US-Staaten ist. Also da ist eine große Kluft und ein großer Unterschied zwischen dem Außenbild und dem, was da tatsächlich drinnen steht.
Wenn wir uns jetzt anschauen, wie es nach der Wahl in nicht mal mehr rund 20 Tagen weitergeht, dann haben wir einige Szenarien. Die Einrichtung ist, dass Herbert Kickl tatsächlich, wie er selbst meint, Volkskanzler wird und alle diese Vorhaben umsetzen kann. Das Problem aus seiner Sicht in diesem Szenario ist aber, dass keine der anderen Parlamentsparteien im Moment mit ihm zusammenarbeiten will. Einige sagen da, man würde mit einer Kickl-FPÖ nicht koalieren wollen. Wäre da also jetzt ein möglicher taktischer Move, dass quasi Kickl in die zweite Reihe tritt und dass es dadurch zum Beispiel eine schwarz-blaue oder blau-schwarze Regierung nochmal geben wird?
Also es ist schwierig, das zu prognostizieren, aber aus dem, was ich so höre und auch was quasi analysiert wird, was Expertinnen sehen, ist, glaube ich, die Chance, dass die FPÖ in eine Regierung geht ohne Herbert Kickl, sehr gering. Herbert Kickl war ja auch damals dabei, 2000, wie man nachhören kann in Inside Austria, in der sehr guten Serie über Jörg Haider. Kickl war damals dabei, als Jörg Haider eben nicht in die Bundesregierung ging, sondern Landeshauptmann von Kärnten blieb und hat gesehen, wie das dann rasch zu sehr großen Problemen kommen kann und zu einer Aufteilung quasi zwischen informeller Macht in der Partei und den Leuten in der Regierung. Deswegen denke ich mir, das wäre sehr schwer, dass das so funktioniert, wenn dann FPÖ-Ministerinnen und Minister, ein FPÖ-Vizekanzler oder Kanzler gewisse Kompromisse eingehen würde und dann gibt es da Kickl, der dann dagegen wettert vielleicht. Also ich kann mir das sehr schwer vorstellen. Ich glaube aber ehrlich gesagt auch, dass die FPÖ gut damit leben könnte, noch 5 Jahre in Opposition zu bleiben, die Regierung vor sich herzutreiben, vor allem wenn es dann eine Dreierkoalition wäre, SPÖ, ÖVP, Neos oder Grüne, und eben einfach geduldig darauf zu warten, dass man dann noch mehr Stimmen erhalten würde 2029.
Also du meinst, wenn es zu so einer Regierung schwarz, rot, pink kommen würde und eben zu keinem Volkskanzler Kickl, dann könnte das der FPÖ nur noch mehr nützen, als in die Regierung zu kommen?
Ja, man weiß natürlich nicht, was in den nächsten Jahren passieren wird, welche Krisen sich da ereignen werden und so weiter und so fort oder welche Affären es geben wird. Aber prinzipiell vor allem, also strategisch angelegt und kommunikationstechnisch angelegt, beschwört die FPÖ ja immer dieses Bild der Eliten, dieses alle anderen sind gegen uns. Und wenn es dann so eine breite, ideologisch breite Koalition gäbe, dann könnte man da noch viel stärker mit diesem Bild arbeiten und quasi sagen, wir sind die Einzigen, die nicht in diesem System sind und die bringen zu dritt auch nichts zusammen. Also ich denke, wenn die FPÖ die Geduld hat, dann kann sie schwer verlieren.
Noch mehr Beispiele aus und Analyse vom FPÖ-Wahlprogramm findet man in deinem Kommentar, Fabian, den werde ich noch in die Shownotes setzen, zusammen mit allen anderen Podcasts, die wir heute angesprochen haben. Fabian Schmidt, danke.
Danke dir.
Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht. Wir sprechen unter anderem darüber, wie sich auch dieses FPÖ-Wahlprogramm aktuell in den Umfragen niederschlägt und über neue Erklärungen dafür, warum immer mehr Orcas Segelschiffe angreifen. Wenn Ihnen, liebe ZuhörerInnen, Thema des Tages gefällt, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, so verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns außerdem sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Also vielen Dank dafür. Wir sind gleich zurück.
Wie im Urlaub leben. Burgenland eben. Das Burgenland ist ein Land im Aufschwung. Der florierende Tourismus ist hier mittlerweile eine wichtige wirtschaftliche Säule und zum Urlauben genauso attraktiv wie zum Arbeiten. Komm und mach dein Glück im Burgenland.
Lässig leben. Burgenland eben.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, passend zu unserer heutigen FPÖ-Analyse, hat die Nachrichtenagentur APA die aktuellsten Umfragewerte zur Nationalratswahl gesammelt. Demnach liegt die FPÖ unverändert auf Platz 1 mit rund 27% der Stimmen. Im Rennen um Platz 2 setzt sich die ÖVP fürs Erste durch. Mit rund 24% hat sie den bisher größten Abstand zur SPÖ, die sich bei knapp über 20% einpendelt. Auf den hinteren Plätzen kratzen die Neos an der 10%-Marke, die Grünen erreichen knapp über 8%. Für Dominik Vlasnis Bierpartei wird es langsam enger, sie dürfte aber trotzdem in den Nationalrat einziehen. Die anderen kleinen Parteien schaffen das nach aktuellem Stand nicht. Zweitens, wir kommen zu meinem Lieblingswort des heutigen Tages, dem Müllkartellverfahren. In Österreich sollen sich nämlich mehrere Müllentsorgungsunternehmen bei ihrer Preisgestaltung abgesprochen haben, sodass etwa die Gemeinden des Landes draufzahlen und dadurch auch die SteuerzahlerInnen. Zwei Müllentsorger bestätigen das alles, nicht zuletzt auch deswegen, weil sie dadurch als Kronzeugen eine geringere Strafe bekommen. Eines dieser Unternehmen ist etwa die Steirische Saubermacher AG. In dem Prozess geht es um Strafen in Millionenhöhe. Immerhin werden in der Branche auch um die 5 Milliarden Euro pro Jahr umgesetzt. Und drittens, es gibt neue Forschung zu den aufsehenerregenden Orca-Attacken, denen in den letzten Jahren immer mehr Segelboote zum Opfer fallen. Warum die Schwertwale Boote rammen, war ja lange ein Rätsel. Eine mögliche Erklärung ist jetzt, dass sie dadurch die Jagd auf Thunfische üben. Forschungsdaten zeigen nämlich, dass das Verbreitungsgebiet der Orcas sich stark mit jenem der Thunfische deckt. Und auch das Angriffsmuster ist ähnlich, also rammen, isolieren und zerstören des Ruders am Boot, das an die Flossen des Thunfisches erinnert. Andere ExpertInnen meinen, dass die jungen Orcas überhaupt nur spielen wollen. Für die Boote, die im Atlantik vor Spanien und Frankreich segeln, wäre das eine gute Nachricht. Denn wenn es sich nur um eine rebellische Phase handelt, dann könnte die auch wieder vorbeigehen. Mehr dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf der standard.at online nachlesen. Falls Sie Feedback, Fragen oder Anregungen für das Standard-Podcast-Team haben, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast@derstandard.at. In dieser Folge von Thema des Tages hat mein Kollege Scholt Wilhelm mitgearbeitet. Sie haben Audiozitate gehört vom ORF. Und mein Name ist Tobias Holub. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Baba.
Wie im Urlaub leben. Burgenland eben. Das Burgenland ist ein Land im Aufschwung. Der florierende Tourismus ist hier mittlerweile eine wichtige wirtschaftliche Säule und zum Urlauben genauso attraktiv wie zum Arbeiten. Komm und mach dein Glück im Burgenland.
Lässig leben. Burgenland eben.